MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
München kommt so langsam in Fußballstimmung. Bevor es aber losgeht, gibt's in der Kirche St. Michael noch einen Gottesdienst. Mit dabei ist auch der deutsche Sportbischof Stefan Oster. Ja, und ob der gerne selber mal spielt und wie er die Spiele schaut, das wollte meine Kollegin Linda Burkhardt wissen.
Stefan Oster ist ja der Oberhirte von Passau. Aber er ist bei der Deutschen Bischofskonferenz auch fürs Thema Sport zuständig. Und Fußball begleitet ihn schon lange.
Ich liebe Fußball. Also ich habe als Kind und Jugendlicher selber gekickt. Ich habe auch, als ich in Benediktbeuern Hochschullehrer war, mit meinen Studenten noch gespielt. Jetzt leider nicht mehr, seit ich Bischof bin. Aber hin und wieder schaue ich noch selber. Und ich bin auch Fan von Bayern München. Das kriegt man irgendwie auch nicht mehr raus.
Im Trikot vor dem Fernseher. So richtig klischee-mäßig wird er die Spiele nicht schauen, aber einige Partien sind dann doch geplant.
Mein Vater ist pflegebedürftig und der freut sich, wenn sein Sohn manchmal am Abend zu ihm kommt und dass sie miteinander Fußball schauen. Hängt auch damit zusammen, dass wenn das Fußballspiel ein bisschen später kommt, dann schafft das nicht alleine, dann schläft er ein. Und er freut sich, wenn wir beide dann miteinander Fußballspiel anschauen. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal so einen Abend lang vor der Glotze sitze und Fußball schaue.
Wenn es nach Stefan Oster geht, dann wäre auch ein Sommermärchen 2.0 nicht unwahrscheinlich.
Ich hoffe auf Halbfinale. Ich glaube, wenn man dann mal im Halbfinale wäre, dann wäre im Grunde alles möglich. Ich schätze aber ehrlich gesagt andere Mannschaften ein Tick stärker ein. Aber im Fußball geht es ja auch um die Begeisterung, um die Leidenschaft der Fans, die ihre Mannschaft pushen. Also ich hoffe natürlich, dass sie so weit kommen wie möglich.
Als deutscher Sportbischof kommt auch immer wieder mal die Frage, beten für den Sieg, ist das okay oder geht das gar nicht?
Also in dieser Hinsicht sind Gebete erlaubt. Gott kennt uns, Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Aber er hört jedes Gebet, aber er erhört nicht jedes Gebet und auch nicht sofort.
Bevor es in München richtig losgeht, gibt's noch einen Gottesdienst in St. Michael, zusammen mit dem Sportbeauftragten der evangelischen Kirche.
Und wir wollen beten um den Segen Gottes für gute Spiele, für ein gutes Miteinander. Das ist ja in Europa heutzutage wichtig. Wir laden ein, jeden, der kommen mag, darf kommen. Fans, Funktionäre, wir laden auch Spieler ein. Ob die kommen, ist natürlich fraglich, aber das ist der Sinn des Ganzen, dass wir um ein gutes Miteinander bitten.
Los geht es in St. Michael um 11 Uhr. Und um 21 Uhr ist dann endlich Anpfiff für das erste Spiel Deutschland gegen Schottland. Vermutlich wird da auch der deutsche Sportbischof vor dem Fernseher mitfiebern. Linda Burkhardt für das MKR.
Sie hören das MKR, grüß Gott. Einrichtung, das ist ja so eine Sache. Einer liebt es gemütlich traditionell und der andere modern. Auch in der Kita sollen sich die Kinder wohlfühlen. Oft sind Kitas aber so eingerichtet, dass sie Erwachsenen gefallen, nicht aber den Kindern. Meine Kollegin Steffi Schmidt war fürs Kita-Radio in einer Kita, die jetzt genau so eingerichtet ist, dass sich die Mädchen und Buben wohlfühlen. Hallo Steffi.
Hallo Katharina.
Steffi, erzähl mal, wo warst denn du und wie sieht es dort aus?
Ich war im Kinderhaus St. Nikolaus in München-Schwabing und da gibt es eine riesige Aula. Und vor einiger Zeit hat man festgestellt, dass die relativ wenig genutzt wird. Die ist aber eben sehr, sehr groß. Also da gibt es jetzt nicht nur eine Garderobe, sondern die kann man wirklich richtig bespielen. Und weil Mitbestimmung in St. Nikolaus großgeschrieben wird, hat man die Kinder gefragt.
Und das haben eigentlich nur die Kinder abgestimmt, weil die Erwachsenen spielen da ja eigentlich fast nie, also nie.
Sehr wahre Worte. Aber wie lief das denn dann ab? Also die Kinder hatten doch sicherlich ganz große Träume und da kann man doch nicht alle erfüllen.
Das stimmt. Also erstmal war es tatsächlich schon ein bisschen wie in einem Traum, denn es wurden ganz viele Einrichtungskataloge gewälzt und einfach rausgerissen, ausgeschnitten, was den Kindern so gefällt. Das stelle ich mir schon ziemlich traumhaft vor.
Ja, total. Hätte ich auch mal gern früher gehabt.
Ja. Und das wurde wirklich von allen Kindern, also schon den Krippenkindern, aber auch den Vorschulkindern gemacht. Und jeder durfte wirklich sagen, das will ich haben.
Ja, und was kam dann dabei raus? Also was waren so die größten Wünsche?
Also es war tatsächlich schon unterschiedlich. Aber Bettina Döring, die stellvertretende Kita-Leitung, sagt, es hatte ganz viel mit dem Thema Bewegung zu tun.
Sie wollten ein Klettergerüst, sie wollten eine Rutsche haben, die Kinder im Haus. Sie wollten gerne ein, ja, so, ich sag mal, Baumhaus-mäßig, wo man hochklettern könnte.
Bewegung, das klingt jetzt erstmal ganz gut, finde ich.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber natürlich ist der Platz da schon eine Herausforderung, auch bei einer sehr großen Aula. Die Höhe muss ja gegeben sein und natürlich musste auch geschaut werden, wie ist das mit der Sicherheit.
Aber ich hoffe, dass das dann die Erwachsenen gemacht haben.
Ja, das haben die Erwachsenen gemacht, genauso wie natürlich die Erwachsenen auch auf die Finanzierung geschaut haben. Denn es gab natürlich schon einen finanziellen Rahmen und der war natürlich vorgegeben. Und was da die Realisierung des Projekts angeht, darüber konnten nicht die Kinder entscheiden.
Klar, kann ich verstehen, aber es war trotzdem noch nicht zu Ende mit dem Kataloge-Wälzen.
Nein, nachdem die gewälzt waren, haben die Kinder erstmal alles aus den unterschiedlichen Gruppen zusammengetragen. Und dann wurde geschaut, was wollen denn nur Einzelne, was wollen viele? Und dann kam es zur Abstimmung.
Aber wie funktioniert so eine Abstimmung mit Kita-Kindern? Können die sowas überhaupt schon?
Ja, also letztendlich ist es natürlich ganz viel Einüben. Und das ist ja genau wichtig, denn das sollen die Kinder ja lernen, wenn es um Demokratiebildung, Demokratieentwicklung geht. Aber ganz wichtig ist in dem Alter von Kindergartenkindern, dass das bildlich geschieht, erklärt Bettina Döring.
Wir haben das mit Klebepunkten gemacht. Jedes Kind hat einen Klebepunkt bekommen oder auch zwei und haben diese Klebepunkte an die Bilder dran geklebt, die wir gerade ausgehängt hatten, wo die Kinder dann die Bilder auch sehen konnten. Was ist denn der Wunsch von den Kindern?
Und rausgekommen sind dann, das ist ja auch ganz spannend, so kleine Spielhäuschen und eine Art Bauwagen, in dem man Kinderküche und Puppen und Mama und Papa spielen kann.
Also wenn ich noch Kind wäre, wäre das für mich persönlich ein Traum, ein Bauwagen in der Kita-Aula. Das klingt wirklich echt aufregend. Also mehr zu diesem Thema heute im Kita-Radio um 19 Uhr hier bei uns im MKR oder überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Musik von Joy Denalani, Stranger in This Land, aus dem Jahr 2006. Ein paar Jahre später war der Song auf dem Soundtrack des Films Wüstenblume zu hören. Ein Drama, in dem es um eine junge Somalierin geht, die genital verstümmelt wurde, als schüchterne, ängstliche Frau ohne Ausbildung in London eine Arbeit sucht und durch Zufälle gemeinsam mit Naomi Campbell zum Supermodel wird. Eine Geschichte, die wirklich so passiert ist. Waris Diri heißt die junge Frau, mit einem eher einzigartigen Happy End. Viele Afrikanerinnen sind von geschlechterspezifischer Gewalt und sexueller Ausbeutung betroffen. Das Glück von Waris Diri haben aber die wenigsten. Hilfe kommt in München vom Verein Solvodi, hat Sozialarbeiterin Isabel Moravec meinem Kollegen Corbinian Bauer erzählt.
Wir haben viele Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen in ganz Deutschland und die sind alle ein bisschen unterschiedlich gelagert. Hier in München ist unsere Thematik Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen vorwiegend aus westafrikanischen Ländern. Und das Thema Gewalt zieht sich da bei den meisten seit der Kindheit durch.
Solidarität mit Frauen in Not, das bedeutet die englische Abkürzung Solvodi. Viele Klientinnen von Isabel Moravec haben schon als Kind FGMC, also weibliche Genitalverstümmelung, erlitten und auch Zwangsheirat gehört zur Lebensgeschichte vieler. Frauen, die diesen Umständen entfliehen, erleben auf der Flucht danach häufig Vergewaltigung oder müssen sich zwangsprostituieren. Diejenigen, die es nach Deutschland schaffen, hoffen auf ein Ende der Gewalt, Schutz und Asyl, doch das System nimmt auf die Frauen keine besondere Rücksicht.
Also so ein Asylverfahren zieht sich ziemlich lange und die Frauen leben eigentlich in ständiger Angst, wieder zurück in diese Gewaltspiralen zu kommen. Also entweder haben sie Angst, wieder abgeschoben zu werden, zum Beispiel nach Italien oder Griechenland, die sexuelle Ausbeutung findet ganz oft dann eben in anderen europäischen Ländern statt. Deswegen fliehen sie dann eben ja auch weiter aus diesem Land. Italien ist so ein Klassiker, der oft bei uns vorkommt. Diese Gewalt hört eigentlich nie wirklich auf.
Am Standort in der Münchner Maxvorstadt versuchen die Solvodi-Sozialarbeiterinnen, diesen Frauen zu helfen, indem sie sie psychosozial beraten und begleiten.
Das heißt, wenn hier eine Frau ankommt, dann nehmen wir uns erstmal Zeit und schauen, wo braucht die Frau eigentlich gerade Unterstützung. Was können wir hier leisten bei Solvodi? Was muss die Frau selbst angehen und was ist vielleicht besser bei anderen Stellen aufgehoben? Ein großes Thema ist Asyl und Aufenthalt. Und das beinhaltet dann zum Beispiel die Vorbereitung für das Interview beim BAMF, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Fast alle Beratungen bei Solvodi werden auf Englisch durchgeführt. Moravec und ihre Kolleginnen sind meist die ersten, denen die Frauen ihre Geschichten anvertrauen und die dann auch zuhören. Darum sind die Vorbereitungen auf die BAMF-Interviews so wichtig, damit für Asylverfahren relevante Informationen bei den Behörden ankommen und die Frauen sich trauen, sie zu erzählen.
Alle Entscheidungen müssen die Frauen natürlich selber treffen. Es ist ihr Leben. Wir möchten sie da empowern, unterstützen, selbst ermächtigen. Aber das ist in diesem System extrem schwierig. Das heißt, wir setzen uns oft dann hin, wenn sie bei Ärztinnen waren oder Rechtsanwältinnen und besprechen alles nochmal mit ihnen. Zum einen, weil man auch solche Dinge öfters besprechen muss, weil sie so komplex sind. Ja? Andererseits aber auch, weil sich teilweise keine Zeit mehr genommen wird. Und dann führt das oft zu Misskommunikationen.
Darum begleitet Solvodi Klientinnen teils über Jahre. Zwischen 70 und 90 Frauen werden aktuell langfristig betreut. Dazu kamen im letzten Jahr rund 140 Erstkontakte. Halb so viele wie noch 2018, aber mehr schaffen Moravec und ihre Kolleginnen aktuell nicht. Der Bedarf ist immer höher, als abgedeckt werden kann. Die finanziellen Mittel sind jedoch begrenzt, Spenden gehen seit Jahren zurück. Zudem ist die Personaldecke chronisch dünn, denn der Kampf, den Frauen im deutschen Asylsystem eine faire Chance zu ermöglichen, ist seelisch belastend und häufig frustrierend.
Oft begleiten wir Frauen auch zum Verwaltungsgericht, die bereits wieder selber Kinder haben, also Töchter. Sie selbst sind zum Beispiel beschnitten worden in ihrem Herkunftsland und haben unglaubliche Angst, dass dasselbe ihren Töchtern auch angetan wird. Und aber auch da ist es dann so, dass gesagt wird, nein, das ist kein Grund, warum ihr hier Schutz in Deutschland suchen dürft.
Nur in seltenen Fällen wird das Engagement der Sozialarbeiterinnen mit einem Schutz- oder Asylstatus für ihre Klientinnen belohnt. Trotzdem braucht es die Arbeit von Solvodi für die Frauen, ist Moravec überzeugt.
Idealerweise wäre natürlich die Abschaffung von geschlechtsspezifischer Gewalt ein großes Ziel. Die Abschaffung von sozialer Ungerechtigkeit. Und das hat natürlich viele Ebenen, also die strukturelle Ebene, die politische Ebene, da sind wir auch aktiv, aber auch eben die individuelle Ebene. Und hier in der Fachberatungsstelle arbeiten wir mit den Frauen auf der individuellen Ebene. Und da geht es darum, die Frauen zu befähigen.
So soll die Zeit bei Solvodi zumindest dazu führen, dass die Frauen gestärkt aus der Begleitung hervorgehen. Und für ihren weiteren Kampf um Sicherheit und Schutz besser gerüstet sind. Corbina Bauer für das MKR.
Kirche und Staat, die sind in Deutschland und damit natürlich auch in Bayern getrennt. Aber es gibt eine feste Zusammenarbeit, geregelt im Kirchenstaatsvertrag, dem sogenannten Bayerischen Konkordat. Das wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Ein Jubiläum, das am Dienstag in der Katholischen Akademie groß gefeiert wurde. Mein Kollege Corbinian Bauer berichtet.
Seit dem 29. März 1924 gilt es, das Bayerische Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl in Rom und dem Freistaat Bayern. Damals eine wegweisende Vereinbarung für die kirchliche Realität in einem säkulären Land. Und die funktioniert auch heute noch, betont der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.
100 Jahre Dauer, das ist Zeichen, dass das eine gute Qualität hatte und ein gutes Fundament für das Zusammenwirken von Staat und Kirche in unserem Land. Insofern ist das ein Anlass, auch Danke zu sagen für die Zusammenarbeit und sich zu freuen.
Zum Festakt in der Katholischen Akademie in München waren die Spitzenvertreter aus Kirche und Politik geladen und demonstrierten Einigkeit. Das Konkordat, nicht nur die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Davon ist Ministerpräsident Markus Söder überzeugt.
Bayern ist ein christlich geprägtes Land und der größte Anteil sind die Katholiken und die katholische Kirche. Wir glauben nicht nur, dass der Glaube für unser Land wichtig ist, sondern auch die Institution Kirche. Ich kann mir einen Staat ohne Kirche gar nicht vorstellen. Kirchliche Schulen, kirchliche Hochschulen, die ganzen sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Krankenhäuser. Also es gibt einfach zu vieles, was Kirche und Staat verbindet. Und das Konkordat ist eine gute, verlässliche Grundlage.
An der es aber immer wieder auch Kritik gibt. Zu eng sei die Verbindung zwischen Staat und Kirche, zu groß der Einfluss Roms, zu teuer die Staatsleistungen, zu deren Zahlungen Bayern jedes Jahr verpflichtet ist. Knapp 80 Millionen bekam die katholische Kirche im letzten Jahr in Bayern. Aufkommen muss dafür der Steuerzahler, unabhängig davon, ob er katholisch ist oder ob er mit der Kirche zufrieden ist. Reformen an der Kirche kann man sich aber auch ganz unabhängig vom Fortbestehen der Kirchenstaatsverträge wünschen, sagt Söder.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass von innen heraus eine neue Idee kommt. Die Kirche selber muss nicht die Institution erneuern, aber muss ihren Glauben stärken.
Und nicht nur die Kirche kann sich wandeln. Auch der Kirchenstaatsvertrag ist alles andere als statisch, betont Kardinal Marx. Das sehe man auch daran, wie man die Vereinbarung in der Vergangenheit in Fragen kirchlicher Schulen, der Besetzung von katholischen Lehrstühlen und beim Religionsunterricht an die Gegebenheiten der Zeit angepasst hat.
Konkordate sind living instruments, sagt man, also die leben. Es ist immer in einer Entwicklung. Nur der Rahmen eines freundschaftlichen Miteinanders, eines verlässlichen, freundschaftlichen Miteinanders von Kirche und Staat, wo jeder Partner dem anderen Verlässlichkeit zubilligt, das ist unersetzbar. Aber man muss immer wieder mit der Zeit gehen und schauen, gibt es neue Herausforderungen, die man unterbringen muss. Das muss man dann in einer freundlichen Weise zwischen den Vertragspartnern, das ist der Heilige Stuhl und der Freistaat Bayern, natürlich sind wir mit im Boot, klären.
Und so wird es wohl nicht das letzte Jubiläum gewesen sein, dass das Bayerische Konkordat feiert. Corbin Bauer für das MKR.
Fußballfans werden in den nächsten Wochen wohl keine Probleme haben, ihre Freizeit zu füllen. Für alle, die nach einem Alternativprogramm suchen oder für Fußballfans in der Zeit zwischen den Spielen, hat mein Kollege Willi Witte jetzt ein paar Freizeittipps.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
100 Jahre alt wird die Pfarrkirche Leiden Christi in diesem Jahr. Deshalb laden Chor und Orchester der Gemeinde zu einem Open Air auf dem Kirchplatz ein. Am Samstag erklingt die erste Walpurgisnacht von Felix Mendelssohn Bartholdy, außerdem Werke von Giacomo Puccini, John Rutter und Gabriel Fauré. Herausragende Solisten und ein großes symphonisch besetztes Orchester sorgen nicht nur bei der Walpurgisnacht für mächtige Klänge. Da rauscht und zischt es, wenn die Hexen zur Walpurgisnacht auf den Brocken fliegen. Beginn des Open Airs ist am Samstag um 19.30 Uhr auf dem Kirchplatz der Pfarrei Leiden Christi. Karten sind im Pfarrbüro zu bekommen und an der Abendkasse. Sie kosten 27 Euro, ermäßigt 17 Euro. Durch den Film Schindlers Liste wurde er weltberühmt, der sudetendeutsche Unternehmer Oskar Schindler. Zusammen mit seiner Frau rettete er 1200 Juden vor den Vernichtungslagern der Nazis. Als Anlass seines 50. Todestages erinnert eine Ausstellung im Sudetendeutschen Museum an Schindler. In einer aufwendigen Installation sind die Namen der Geretteten visualisiert worden. In Audio- und Audio-Video-Stationen kommen die Geretteten zu Wort. In 10 Kapiteln erzählt die Ausstellung bis Ende Oktober die Geschichte des Lebemanns und Kriegsgewinners, aber auch Lebensretters. Die Sonderschau im Sudetendeutschen Museum in München ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Schauburg bringt am Samstag das Stück Tiere im Hotel auf die Bühne. In einem großen alten Hotel muss Page Bellhop den verreisten Hoteldirektor vertreten und das an seinem ersten Arbeitstag. Zu allem Überfluss hat sich auch noch der Chef im Wald, der Bär, als wichtiger Gast angemeldet. Der schlecht gelaunte Bär macht dem Pagen Bellhop das Leben schwer und dann taucht noch eine Horde Waschbären auf, die sich als Putzdienst ausgibt. Die Parabel über Tiere mit allzu menschlichem Verhalten beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Schauburg und ist für Kinder ab 6 Jahren. Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder 7 Euro. Karten gibt es an der Theaterkasse oder unter schauburg.net. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.